Kann man deine Ehe empfehlen? Ja? Kann man anderen sagen, guck mal, wie die zwei miteinander klarkommen, kannst von ihnen lernen. Und andere freuen sich, wenn sie dich sehen. Gibst du mit deinen Worten, mit deinen Taten ein gutes Beispiel? Oder wird das so sein, wie ich es manchmal von jungen Leuten höre, also lieber will ich nicht heiraten, wenn meine Ehe so sein soll wie die Ehe meiner Eltern, das war schrecklich, dann will ich nicht heiraten. Wir sind immer Beispiel, entweder ein gutes oder ein schlechtes, auch als Ehepaar. Und wir können Menschen ermutigen durch unser Sein, durch unser Verhalten, oder aber wir können Menschen entmutigen und sagen, das ist ja schrecklich, also so will ich nicht. Und deshalb, wir sind, wenn wir gehen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir mit anderen sprechen, wir geben immer etwas wieder. Wir hinterlassen immer Spuren, entweder gute oder schlechte. Jetzt soll es in der nächsten Einheit darum gehen, eher eine Liebes- und Glaubensgemeinschaft. Du bist ein gläubiger Mensch, ja? Was glaubst du denn? Jeder Mensch glaubt. Es gibt keinen Ungläubigen. Jeder Mensch glaubt. Nicht, dass 5 Kilo eine gute Suppe, 5 Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt, das wäre sowieso zu viel. Aber wir leben ja permanent vom Vertrauen. Ich staune, ihr habt euch alle auf die Bank gesetzt, ihr habt vertraut, dass die Bank hält, nicht? Ihr steigt, seid runtergegangen, wir haben gesagt, unten gibt es Kaffee und Kuchen, ihr habt vertraut. Ihr seid ins Auto gestiegen, sehr wahrscheinlich, und habt nicht geguckt, ob überall noch Luft in den Rädern ist, ihr habt vertraut. Und unser Vertrauen ist eine pausenlose Geschichte. Wir leben pausenlos vom Vertrauen. Nur wenn es darum geht, einem Menschen zu vertrauen oder Gott zu vertrauen, tun wir uns sehr, sehr schwer. Und ich frage mich oft, warum? Der ganze Alltag ist bestimmt vom Vertrauen, vom Glauben. Und leider haben wir eine falsche deutsche Definition, wenn es ums Glauben geht. Glauben heißt nicht wissen. Das ist Quatsch. Das sage ich auch all den Leuten, die mir sagen, ja, Glauben heißt nicht wissen. Glauben heißt Vertrauen. Und dementsprechend eben, wenn wir heute jetzt auch über Glauben miteinander reden, Ehe ist eine Glaubensgemeinschaft, ist erst einmal eine Vertrauensgemeinschaft. Ich kann dir vertrauen. Und jede Ehe lebt vom Vertrauensvorschuss. So ist das. Du hast nie eine Garantie für den anderen. Und du kannst auch nie Garantie für dich selber geben, ob du irgendwann in Sünde fällst oder ob der andere nicht unbedingt Ehebruch. Aber irgendwelche anderen Dinge, die passieren können. Aber wir leben in der Ehe vom permanenten Vertrauensvorschuss. Du gibst also immer wieder dem anderen ein Stück Vertrauen entgegen. Und das ist Glauben. Und ähnlich ist es ja und noch viel, viel intensiver. Und wenn wir das als Kinder oder Jugendliche schon geübt haben, Vertrauen zu Gott zu haben, zu Jesus zu haben, zu Gott dem Vater zu haben, diese Vertrauensebene zu ihm stärkt auch unsere Vertrauensebene zum Partner. Es sei denn, dass der Partner uns ewig betrügt, belügt, falsche Dinge sagt, dass ich ihn nicht ernst nehmen kann, dass er also nicht authentisch ist, dann wird das schwierig. Aber unser Leben ist ein permanentes Vertrauen. Und wir dürfen unserem Gott vertrauen, auch für unsere Ehen. Und dazu stehen wir noch einmal auf, ich würde gern mit uns beten. Vater der Liebe, du meinst es gut mit uns. Und ich möchte dir danken für jedes Paar, das jetzt hier ist. Deine Güte hat jedes Paar begleitet. Du warst da und du bist da. Und du möchtest, dass wir dir vertrauen, auch in den schwierigen Situationen, in Krisenzeiten, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. Aber du machst uns auch Mut, einander zu vertrauen. Und du weißt, wie viel Enttäuschung es schon gegeben hat in unseren Ehen. Du, Herr, willst uns helfen, wieder neues Vertrauen zu gewinnen, zu dir und auch zueinander. Jetzt bitte ich dich, dass du uns beschenkst, uns Mut machst, unseren Glauben stärkst, uns aber auch hilfst, einander zu lieben. Danke für deine Gegenwart. Danke, Herr Jesus, dass du dich um jeden von uns kümmerst. Und du weißt um alles Leid, um allen Schmerz, auch um alle Frustrationen. Und du lässt uns damit nicht allein. Bei dir dürfen wir unser Herz ausschütten. Und bei dir erfahren wir Hilfe. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. So ein schöner Strauß, nicht? Ich habe ihn bestellt für heute. Du sollst strahlen, deine ganze Schönheit entfalten. Würde ich jetzt so eine Blüte nehmen und sie hier oben zubinden, dann würde sie ihre Schönheit nicht entfalten können. Manch einer ist unter uns gebunden. Und er kann all das Schöne seines Lebens gar nicht entfalten. Er ist gebunden, vielleicht von Hass, von Bitterkeit, von Sorgen, von Angst. Und all das, was Gott hineingelegt hat in dein Leben an Schönheit, das alles kann nicht entfaltet werden, weil du gebunden bist. Jesus sagt, wen er frei macht, der ist wirklich frei. Freiheit geschieht nicht immer im Hauruck-Verfahren, das wünschen wir ihn manchmal. Jesus, ich habe gebetet, peng, jetzt ist alles weg. Oft ist das ein langer Prozess, bis ein Mensch dann wirklich auch frei wird. Jesus aber will mitgehen, auch durch ein Tal des Leides und der Not, und er will uns zur Seite stehen, auch als Ehepaar. Und darum ist es ganz wichtig, ihn immer wieder neu zu bitten, Herr, mach mich frei. Ich kenne deine Bindung nicht, aber ich weiß, dass Gott noch viel, viel mehr für dich hat, dass Jesus viel, viel mehr für dich hat, als du bisher erahnt hast. Er möchte all die schönen Dinge in deinem Leben entfalten durch seinen Geist, und er hat dir auch einen Partner an die Seite gegeben. Und ich hoffe, dein Ehepartner kennt deine Begabungen, deine Fähigkeiten, und er weckt sie eventuell auch, macht dir Mut und sagt, das kannst du. Und bitte hört auf mit dem Negativen. Das kannst du sowieso nicht. Vergiss das. Du bist schon immer so. Dieses Allgemeinreden zerstört unheimlich viel. Heute, jetzt in den nächsten Minuten, wollen wir also darüber nachdenken, eine Ehe wieder neu zu entdecken als eine Liebesgemeinschaft und eine Glaubensgemeinschaft. Liebe bedeutet das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen. Ich wiederhole noch einmal diesen Satz. Liebe bedeutet das höchste Wohlsein des anderen aktiv wollen. Ich will, dass es dir richtig gut geht. Schau jetzt mal deinen Partner an und sag ihm das. Ja, jetzt. Musst du es nicht, aber kannst das. Ich will, dass es dir richtig gut geht. Liebe heißt, den anderen glücklich machen wollen. Und Liebe heißt auch, den anderen an meinem Glück teilhaben lassen. Liebe macht glücklich, tatsächlich. Dort, wo ich den anderen liebe. Was ist Liebe? Liebe ist der rechte Nebenfluss der Weichsel. Oder jemand hat mal gesagt, Liebe ist ein kitzliges Gefühl an der Stelle, wo ich nicht kratzen kann. Ist das Liebe? Was ist Liebe? Mal drüber nachgedacht, was Liebe ist? Liebe hat eigentlich zuerst mal gar nichts mit Gefühl zu tun. Das meinen wir immer. Ach, ich fühle mich so geliebt. Und morgen wechseln die Hormone und dann fühlst du dich nur noch gehasst. Was ist Liebe? Liebe ist ein Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt also, Liebe ist zuerst einmal ein Gebot und nicht ein Gefühl. Und wir verwechseln in unserer Gesellschaft ganz, ganz stark, dass es nicht um das Gefühl in die Gesellschaft sagt, es ist Gefühl. Gott aber sagt, Liebe ist ein Gebot. Gott ist Liebe. Er sagt, so sehr liebe ich diese Welt, dass ich meinen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Und darum sagt Jesus, und schon im alten Bund steht das eindeutig, das Volk Israel bekam dieses großartige Gebot gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe und Leidenschaft, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt also, Liebe ist zuerst ein Gebot und nicht ein Gefühl. Und ein Gebot beinhaltet eine Entscheidung. Ich will dich lieben. Und wenn wir diese Willensentscheidung getroffen haben zur Liebe, dann kann auch Gefühl wachsen. Wer aber immer auf Gefühl wartet, ist dann sehr oft enttäuscht, weil unsere Gefühle sehr, sehr schwankend sind. Nicht, dann schenkt dir vielleicht nachher jemand 1.000 Euro und du sagst, boah, bin ich toll. Und dann fährt jemand gegen dein Auto, nicht, und du hast einen Schaden von 5.000 Euro und sagst, ich bin stinksauer. Deine Gefühle fahren Achterbahn und du kennst das. Und wie oft sind wir einfach von den Gefühlen so manipuliert, Und wir sagen dann auf einmal, ich liebe dich nicht mehr. Liebe ist ein Gebot. Ich will dich lieben. Willst du deinen Partner lieben? So wie er ist, ohne dass du ihn verändern willst, mit all seinen Macken und mit all seinen Schönheiten, die er einfach hat. Liebe in einer Partnerschaft verhungert meist an den Kleinigkeiten. Dass wir uns nicht immer wieder neu entscheiden. Das ist eine ganz, ganz große Not. Zurück zur ersten Liebe. Liebe muss immer wieder neu eingeübt werden. Gott selbst bewirkt beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen, steht in Philipper 2, Vers 13. Wenn du am anderen leidest, und es gibt viele Paare, die aneinander leiden, es ist nicht nur schön, verheiratet zu sein, es ist auch Leid. Und es gibt keine Liebe ohne Leid. Guck dir das Kreuz an, ist das beste Beispiel. Liebe, die auch leidet. Jesus hat für dich gelitten, weil er dich lieb hat. Die Männer sollen ihre Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde. Er hat gelitten. Männer und Frauen leiden auch aneinander, weil sie sich lieben. Und interessant ist ja, im Rahmen der normalen Ehepädagogik heutzutage kommt das überhaupt nicht vor. Wenn du leidest, musst du gehen. Niemand soll leiden. Nun, wir wollen das nicht in einer Negativweise sehen, das Leiden, also wenn jemand geschlagen wird, wenn jemand verachtet wird, das ist ein Leiden, das ist schrecklich. Aber dass nicht alle deine Wünsche erfüllt werden, dass du manches am anderen nicht verstehst, dass manchmal auch Schmerz und Not da ist, dass du dich selber und den anderen zwischendrin kaum verstehst, das ist manchmal ein Leidensweg. Und manchmal gibt es eben auch einen körperlichen Leidensweg. Und bei dem anderen zu bleiben, auch wenn er durch Schmerz und durch Krankheit und durch Not geht. Ich will dich lieben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und das ist ein Gebot. Und wenn wir das mehr in die Gesellschaft tragen würden, würde uns viel, viel mehr Gutes in der Gesellschaft auch erscheinen. Wenn du aber selber keine Kraft mehr hast, dann geh zu dem, der die Tankstelle der Liebe ist. Und diese Tankstelle der Liebe darfst du immer wieder neu anzapfen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, schreibt Johannes. Das bedeutet also, er ist die Tankstelle. Herr, ich bin von dir geliebt. Vater, du hast mich lieb. Seht, welche eine Liebe hat der Vater euch erzeigt, dass ihr Kinder Gottes heißen dürft und es auch seid. Darin beweist sich die Liebe Gottes. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat geschenkt, er hat etwas getan. Und Liebe braucht nicht nur Worte. Wir haben es geübt, ich liebe dich. Das sind Worte. Aber wenn zu den Worten keine Taten erfolgen, Gott hat zu dem Wort seiner Liebe immer wieder auch Taten deutlich gemacht. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir auch Taten der Liebe deutlich machen. Ich möchte uns gleich nachher ein wenig mitnehmen in einen wunderbaren Liebestext der Bibel. Aber vorher wollen wir noch mal üben. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Welch schöne Worte. Aber sie lassen sich leichter sagen wie leben. Liebe heißt üben. Ich will dich lieben. Ich will dich so annehmen, wie du bist, brutto. Inklusive Verpackung. Und manchmal ist die Verpackung schön und manchmal bist du sehr stachlig, manchmal bist du sehr gereizt. Ich habe das etliche Male auch erlebt, auch von meiner Frau, die mir ganz ehrlich dann sagte, wenn sie kam von der Arbeit, fass mich nicht an. Ich habe nur noch Stacheln. Lass mich in Ruhe. Und ich dachte, ich muss sie jetzt besonders umarmen, weil sie so einen stressigen Tag hatte. Aber sie sagt, damit zerstörst du alles. Und wir Männer ticken ja manchmal ganz anders gegenüber den Frauen, nicht? Und das fällt uns so schwer. Wir möchten doch gerne schützen, behüten, helfen. Und dann sagen die Frauen, lass mich in Ruhe. Ach, will sie nichts von mir wissen. Nein, sie braucht im Moment die Ruhe. Liebe üben, üben, üben und noch einmal üben. Dass wir uns nicht ewig kritisieren, sondern wirklich das Lob am anderen entdecken. Ich will das Wohlsein des anderen aktiv wollen. Zurück zur ersten Liebe. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, würde ich euch bitten, noch einmal darüber nachzudenken, wo eure Liebe begann. Wo begann sie? Mein erster Kuss, den ich meiner Frau gab, verrate ich euch, war völlig unromantisch. Vor einer Tiefgarage, vor einem Garagentor im Neubaugebiet in München. Drumherum schrecklich, habe ich gar nicht gesehen. Ich sah nur sie und ihr den ersten Kuss zu geben, wunderschön. Und die Liebe wuchs, wuchs über Monate, über Jahre. Sie wächst immer noch. Das heißt also, Liebe darf nicht aufhören, aber sich zu erinnern an die erste Liebe, weißt du noch damals? Ich habe noch alle Liebesbriefe, die meine Frau mir geschrieben hat. Ihr als junge Generation seid wirklich arme Säcke. Mit diesem ganzen Käse soweit, mit SMS und so weiter. Das ist doch eigentlich so stinklangweilig. Nicht, da gibt es ein paar Bildchen, die du verschickst. Nicht, alles vorgekaut und vorgekotzt, sage ich immer wieder. Nicht, da kommt nichts Individuelles mehr. Nicht, meine Frau hat mir Briefe geschrieben, hat sie irgendwelche Kalenderblätter schön zu einem Briefumschlag gemacht oder was Schönes da reingelegt. Ich habe nette Blümchen gesucht und sie aufgeklebt und geschrieben, handschriftlich. Und ich habe sie alle noch und sie auch. Das ist was Schönes. Das andere wird irgendwann gelöscht, spätestens beim neuen Handy. So wird, ach Mensch, ist ja weg. Was hat sie mir damals noch vor fünf Jahren gesagt? Ach, ich hätte es ja gern nachgelesen, ist nichts mehr. Und das Ausdrucken, ist ja so öde, ist ja schlimmer wie im Büro. Nicht? Schreib doch mal wieder ein Liebesbriefchen. Wäre das was? Das wäre doch was. Schreib doch mal deinem Mann, deiner Frau, muss kein 5-Seiten- oder 50-Seiten-Roman sein. Aber vielleicht nur eine Seite. Ich denke gerade an dich. Du bist mir so wertvoll. Ich liebe dich. Und es ist so schön. Ich erinnere mich an den ersten Kuss. Und weißt du noch, damals beim Mondschein, ich weiß, die Eltern wollten gar nicht, dass wir zwei unterwegs sind. Aber es war toll. Oder weißt du noch, als wir über den Zaun ins Schwimmbad gehüpft sind und dann bei Nacht, wo es eigentlich verboten war, sind wir beide da reingesprungen. Es war toll. Erinnerst du dich noch an die erste Liebe? Zurück zur ersten Liebe. Ihr habt das vergessen. Jetzt schmunzelt viele von euch und sagen, boah, ja, so war das. Alles vergessen? Alles irgendwo in die Schublade gesteckt? Erinnert euch wieder dran. Interessant, Jesus, der Sohn Gottes, dein Herr, sagt der Gemeinde in Ephesus, ich habe gegen euch, dass ihr eure erste Liebe verlassen habt. Muss das der Ehepartner vielleicht auch sagen, du, ich habe den Eindruck, unsere erste Liebe ist nicht mehr da. Deine Liebe hat sich verändert, du hast den anderen kennengelernt, gar keine Fragen, das ist auch wichtig und richtig so. Aber sich nochmal an die Zeiten erinnern, weißt du noch damals? Das baut neu auf, das räumt auch und radiert manches Negative aus. Und darum zurück zur ersten Liebe, erinnert euch. Schreibt euch nochmal wieder einen Liebesbrief, freut euch an dem, was damals war. Wie war das damals? Was hat dich damals gefreut an deinem Partner? Oh, die Frauen waren begeistert von deiner Stimme. Stimme spielt eine große Rolle bei Frauen. Und dann, boah, nicht so sehr, wir meinen oftmals Waschbrettbauch und ein Riesenbody. Klar, der Po ist entscheidend bei den Männern, nicht? Da gucken die Frauen anders hin auf den Po, so wie die Männer auf den Busen gucken. So hat jeder seine Rundungen vor Augen, nicht wahr? Der eine diese und der andere jene. Spielt einfach eine Rolle, gar keine Frage, das gehört einfach dazu. Aber zurück zu dieser ersten Liebe, sich daran zu erinnern, zu sagen, boah, ich weiß noch damals, du, mir hat das Herz geklopft. Ich weiß gar nicht, wie das alles war, aber es war toll. Sich daran nochmal zu erinnern. Und wenn Jesus schon einer ganzen Gemeinde sagt, Leute, erinnert euch doch daran, wie viel mehr wir als Ehepaare sollten uns daran wieder neu erinnern. Ich möchte uns mitnehmen in 1. Korinther Kapitel 13. Ein wunderbares Wort und ich habe einiges so herausgegriffen. 1. Korinther 13, 4 bis 6, das Hohelied der Liebe. Und ich möchte uns einiges vorlesen und auch ein paar Sätze dazu sagen. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, Liebe ist nicht neidisch, Liebe prahlt nicht, Liebe schaut nicht auf andere herab, Liebe verletzt nicht den Anstand, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, Liebe lässt sich nicht reizen, Liebe ist nicht nachtragend, Liebe freut sich nicht am Unrecht, Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt, Liebe ist immer bereit zu verzeihen, Liebe vertraut stets, Liebe verliert nie die Hoffnung, Liebe hält durch bis zum Ende. Boah. Und wenn du anstatt Liebe deinen Namen einsetzt, überleg einmal, Arno ist geduldig, Arno ist freundlich, Arno ist nicht neidisch, Arno prahlt nicht, Arno schaut nicht auf andere herab, Arno verletzt nicht den Anstand. Lies einmal diesen Bibeltext und setz deinen Namen da ein. Dann merkst du auf einmal, da ist ein Spiegel vor dir und du sagst, da fehlt ja noch viel, ich darf noch dazulernen. Und so wollen wir das gleich ein wenig anschauen. Es gibt kein Patentrezept für ein glückliches Zusammenleben, aber es gibt ein gutes Ehebuch und das ist die Bibel. Und so möchte ich dir Mut machen, Gottes Wort zu lesen. Wer von euch liest Gottes Wort gemeinsam? Welche Paare? Hebt mal die Hände. Oh, es dürften noch mehr sein. Dankeschön. Es gibt schöne Andachtsbücher. Wir als Familie haben sehr oft im Rahmen der Familie die Sprüche Salomos gelesen. Fantastisch. 8 bis 10 Verse, fantastisch. Wir haben oft drüber gelacht, aber wunderschöne Aussagen schon vor über 3000 Jahren geschrieben. Gottes Wort zu lesen. Also man muss nicht unbedingt mit den Geschlechtsregistern beginnen, wenn ihr miteinander die Bibel liest. Es sei denn, ihr wollt Ahnenforschung betreiben und vielleicht findet ihr noch Spuren von euren Ahnen in den Geschlechtsregistern der Bibel, was ich kaum mir vorstellen kann. Nicht, aber das, was packend ist, schön ist. Ich habe eine wunderbare Sache von meinem Elternhaus mitbekommen. Wir haben immer den Geburtstagspsalm gelesen. So alt wie man war, der Psalm wurde gelesen. Fast alle passen. Fast alle sind gut. Manche sind ein bisschen so Zornespsalmen und so weiter. Ich bringe jetzt alle um, so nach dem Stil. Die gibt es ja auch in der Bibel. Ich Herr, bringe um meine Widersacher. Steht alles in der Bibel. Wir haben manchmal keinen Mut, zornig zu sein. Herr, bring sie um, meine Leute, ich hasse sie. Steht in der Bibel. Nein, du darfst nicht hassen. Doch, sprich's aus, schluck's nicht runter. Aber schöne Psalmen zu lesen, wunderbar. Und ich möchte dir Mut machen dazu. Psalmen zu lesen, Psalm 103 zum Beispiel ist eine fantastische Medizin. Kennst du sie? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also das schönste Ehebuch ist die Bibel. Es miteinander zu lesen kann unheimlich spannend sein. Und vielleicht kenne ich schon all die ganzen Geschichten. Dann denk einmal drüber nach. Und für alle, die mitschreiben oder nachher reinhören, 3 Fragen, die ich immer beim Bibellesen mir stelle. Erstens, was steht da? Zweitens, was sagt mir der Text? Und drittens, wie kann ich es umsetzen in meinem Alltag? 3 fantastische Fragen beim Bibellesen und bitte nie mehr als 10, 15 Verse lesen. Mehr kann man gar nicht schlucken und verdauen. Es gibt einen sehr guten Eheberater. Habt ihr einen? Ich nehme an, ja. Wenn du Christ bist, hast du den besten Eheberater. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Wenn du Dinge getan hast, die nicht in Ordnung waren, ist der Heilige Geist da. Dazu wurde er auch in die Welt geschickt. Nicht nur als Tröster. Das ist deine Hauptaufgabe, zu trösten. Ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ich sende euch den Tröster. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Aber der Heilige Geist ist auch dazu geschickt worden, um von Sünde zu überführen. Das heißt, der Heilige Geist ist der beste Eheberater. Er will euch beraten, wo ihr aneinander schuldig geworden seid, wo ihr krumme Wege geht, wo ihr nicht mehr auf Gott hört. Und dieser beste Eheberater ist Gottes Heiliger Geist. Er ist auch ein heilender Geist. Der Geist Gottes will eure Ehe wieder heilen. Das, was verletzt ist, was zerbrochen ist, soll wieder heil werden durch seine Gnade. Und er wurde euch gegeben, um euch zu trösten, um euer Beistand zu sein, euch Kraft zu vermitteln. Der Heilige Geist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das heißt, dadurch können wir wieder neu auch wieder lernen. Und es gibt eine Ehefördergemeinschaft, das ist die Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid Leute, die in der Gemeinde zu Hause sind. Die sagen, das ist meine Großfamilie, in der ich lebe. Und es gibt eine immer offene Ehetankstelle. Die hat rund um die Uhr offen, bei Tag und bei Nacht. Das ist unser Gebet. mit Jesus zu reden über die eigene Not und über die Not des Partners. Beglückende Beziehungen, sie brauchen tatsächlich, um weiterzukommen, viel, viel Stoff und viel Futter. Es geht um die Liebe. Echte Liebe hat immer etwas Göttliches. Gott ist Liebe. Und Liebe ist eine Flamme Gottes, steht in der Bibel. Das heißt also, das Feuer füreinander wird entzündet aus der Beziehung, aus dem Vertrauen zu Jesus. Und von dort her wächst auch eine neue Liebe zueinander. Zur Liebe gehört das Glück und auch das Leid. Das muss man sicherlich sehen. Ich habe uns die Königin der Blumen mitgebracht oder mitbringen lassen. Und ich möchte sie einzeln ein wenig benennen. So wie wir eben Kleidungsstücke gesehen haben, so habe ich uns einen Rosenstrauß mitbringen lassen. Und die erste Rose, die ich herausnehme, ist eine wunderschöne, bunt und farbig, wunderbar. Es ist die Rose der Geduld. Liebe und sei geduldig. Wir haben eben schon über Geduld gesprochen. Geduld heißt also, auf ein Ziel zuzuwarten. Geduldig zu sein im Umgang miteinander. Liebe und sei geduldig. Liebe von Gottes Seite her ist geduldig. Weißt du nicht, dass Gottes Geduld dir hilft, dass du überhaupt noch lebst? Gott ist geduldig mit dir. Und weil er so viel Geduld mit dir hat, darfst du auch geduldig sein mit deinem Partner. Eine Rose der Geduld. Wirst du vielleicht demnächst eine Rose kaufen und sagen, meine liebe Frau, mein lieber Mann, ich weiß, Männer kriegen ganz selten Blumen. Ihr Männer, ich darf euch mal fragen, habt ihr jemals Blumen gekriegt? Wer hat schon mal Blumen geschenkt bekommen? Hebt mal die Hände. Boah, das ist ja stark, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Toll, von euren Frauen oder von fremden Frauen? Ah, da kommt's raus wohl, ne? Nein, manchmal gibt es ja auch schöne Blumensträuße für die Männer, nicht weil sie was Gutes geleistet haben. Geduld zu haben, du als Ehemann, hab wirklich Geduld mit ihr, wenn sie ihre Tage hat. Oh, ist das manchmal schwer für sie auszuhalten und für uns Männer noch mehr. Nicht geduldig zu sein, sie gehen vorüber, darf ich dir sagen. Sie gehen vorüber, ob du willst oder nicht, sie gehen vorüber. Und das auszuhalten heißt also auch mit Geduld zu sagen, okay, ich kann warten. Und Geduld zeigt sich also auch im Warten können. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ihr Männer. Oder vielleicht sind das die Frauen, die das so brauchen. Diese Rose der Geduld, ich stecke sie schon mal in die Vase. Da steht deine Frau vorm Spiegel, macht sich schön. Wie lange brauchst du noch? Wir müssen los. Wir haben das einmal erlebt, werde ich nie vergessen. Und wir waren in einer wunderschönen Stadt in Dresden, hatten in der Semperoper Karten gekauft. Und wir waren im Hotel und meine Frau steht vorm Spiegel, macht sich richtig schön. Und es dauert und dauert. Ich sage, wir müssen los. Nein, wir haben noch Zeit. Und sie war noch immer nicht fertig. So, und dann war es, und ich gucke auf die Uhr und es waren so 3 Minuten noch, bis es losging. Auto geparkt. Wir kommen rein in die Semperoper. Zu. Sie müssen ganz nach oben gehen. Ihren Platz können Sie erst nach der Pause nutzen. Da war fast meine Geduld am Ende. Ich hab's ja gewusst. Und dann stehen wir Männer manchmal. Wie lange brauchst du denn noch endlich? Fang doch früher an als Frau. Brauchst du nicht so lange. Geduld zu haben, ist unheimlich schwer. Es kostet viel, warten zu können, auch auf den anderen, auch auf die Veränderung des anderen. Liebe ist die nächste Rose und sei freundlich. Die Freundlichkeit, wir sprachen eben schon ein wenig darüber und ich will es bewusst unterstreichen. Die Freundlichkeit im Miteinander, ein freundliches Wort. Du kennst den kürzesten Weg zu einem Menschen, ist was? Bitte? Ein freundliches Lächeln. Lächel die Leute doch an. Ich mache das sehr oft. Auch die Kassiererin lächle ich schon mal an. Meine Frau ist nicht eifersüchtig. Und ich lächle sie an. Ich sage, Sie haben mich so nett bedient. Wünsche Ihnen Gottes Segen. Oh, noch nie gehört. Warum nicht? Auch an der Stelle freundlich zu sein im Umgang mit anderen Menschen. Liebe zeigt sich in der Richtung eben auch, dass wir freundlich sind im Umgang miteinander. Ein freundliches Wort, eine Anerkennung. die Gaben des anderen entdecken und sagen, du, da kannst du weitermachen. Da steckt wirklich noch viel Potenzial in dir drin. Ein Lob zu sagen, man sagt ja nicht umsonst, man soll den Sekt loben, solange er perlt. Hast du mal einen Sekt getrunken? Der perlt gar nicht so lange. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, sobald du etwas Lobenswertes am anderen siehst, nicht Gott selber fordert uns in seinem Wort auf, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir werden aufgefordert zum Lob Gottes gegenüber, aber auch dem anderen. Die Rose der Freundlichkeit ist eine Rose, die nicht nur für euch beide gilt, sondern auch die Freundlichkeit im Gruß anderer Menschen. Grüßt du noch die Leute auf der Straße, in deiner Nachbarschaft? Ich habe das als Kind gelernt, dass man erwachsene Menschen grüßt. Und leider lernen das unsere Kinder fast gar nicht mehr. Ich grüße heutzutage die Kinder. Ich sage, guten Morgen, wünsche euch einen schönen Schultag, alles Gute euch. Dann gucken die erstmal wie ein Auto, das sind sie überhaupt nicht gewohnt. Ich sage, Leute, guten Morgen. Ja, moin. Oder hallo, wir machen ja nur noch so, hallo. Da denke ich auch, also was ist denn? Was heißt hallo? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir das sagen? Hallo, heißt das wach auf oder was ist los? Freundlich zu sein im Umgang miteinander und die Menschen um uns her entdecken einfach diese Freundlichkeit. Und ich möchte diese nächste Rose eben auch dort hineinstellen. Und die nächste Rose heißt Neidlosigkeit. Bist du neidisch auf deine Frau, weil sie so hübsch aussieht und du stehst vorm Spiegel und sagst, warum habe ich so einen Schmierbauch? Nee. Neidlosigkeit, liebe und sei nicht neidisch oder verbissen, die Liebe neidet nicht. Das heißt also, nicht neidisch zu sein auf die Gaben des anderen. Gaben, die Gott geschenkt hat in eure Ehen, sind Ergänzungsgaben. Du kannst Dinge, die dein Partner oder deine Partnerin nicht kann. Gott sei Dank. Immer wenn ich in fremde Gemeinden kam, habe ich gesagt, Leute, ich bin so froh, dass ich vieles nicht kann. Und das ist ja gut. Nicht, weil ich es da nicht tun muss, sondern weil andere ich brauche, die mich ergänzen. Dein Partner ist beschenkt von Gott und du solltest die Gaben des anderen entdecken und sie nicht beneiden. Vielleicht fährt sie viel besser Auto wie du selber. Vorsichtiger, vernünftig. Ich weiß, wir Männer, wir haben ja zwei Charaktereigenschaften. Ich war an zwei Stellen, werden die deutlich. Beim Fußballspielen, beim Autofahren. Nicht, da kommen die Charaktereigenschaften durch. Nicht. Aber diese Gaben, die wir haben, das hat mit dem Testosteronspiegel zu tun. Aber die Gaben, die Gott dem anderen geschenkt hat, sie wirklich zu fördern und nicht neidisch zu sein, sie sind ein Geschenk, sie sind eine Ergänzung für dich. Auch den Mut zu haben, zu sagen, das kann ich nicht. Aber Vorsicht. Es gibt ja manche Männer und auch manche Frauen, die sagen, das kann ich nicht, weil sie es nicht wollen. Das ist ja die andere große Gefahr, dass man irgendwo sagt, nee, das kann ich nicht, dann mach du mal. Nicht? Es gibt Dinge, die wir wirklich nicht können, dazu sollten wir stehen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat gesagt, also mein Mann, wenn ich dem Hammer in die Hand gebe, dann muss ich anschließend einen ganzen Arsenal von Handwerkern holen, die machen alles, er macht alles kaputt. Der kriegt noch nicht mal einen Nagel in die Wand und er weiß gar nicht, wo man den Hammer festhält. Nicht? Solche Männer gibt's. Und die sollten wir nicht auslachen. Aber wenn du den Mann an den Computer setzt, nicht, und wenn du ihn ans Bügelbrett stellst, der bügelt Hemden, dass die Frau sagt, oh, die erblasst vor Neid. Und sagt, boah, das kann ich nicht. Das heißt also, unterschiedliche Begabungen, die Gott geschenkt hat, nicht neidisch darüber zu sein, sondern sie als eine wunderbare Ergänzung zu sehen. Und das ist solch eine Rose, die uns einfach helfen darf. Neidlosigkeit und auch nicht verbissen zu sein. Neid ist wie Eiter. Hat jemand von euch schon mal einen vereiterten Zahn gehabt? Hebt mal die Hände. Ist ein schönes Gefühl, nicht? Man geht die Wände rauf und runter und keine Tablette hilft. So kenne ich das. Und die Bibel sagt, Neid ist wie Eiter in unseren Gebeinen. Das heißt, wenn du neidisch bist auf deinen Partner, dann ist das so wie ein vereiterter Zahn. Dann fängst du an, rumzumotzen. Dann bist du nicht mehr du selber. Und deshalb die Rose der Neidlosigkeit, sie gehört in deine Ehe, in den großen Ehestrauß hinein und dort soll sie auch beheimatet sein für dich. Und dann gibt es eine nächste Rose, das ist die Rose, die nicht prahlt. Bist du echt? Authentisch oder ein großer Aufschneider? Wie viele Frauen sind den Aufschneidern anheimgefallen? Da gibt es die Hochzeitsschwindler. Immer und immer und immer wieder entdecke ich das und höre davon. Wie viele Frauen sagen, die Einsamkeit halte ich nicht mehr aus. Und im Internet habe ich gelesen, ein toller Typ. Und was war dahinter? Gar nichts. Nur große Prahlerei, große Aufschneiderei. Es ist ganz wichtig, dass wir echt miteinander umgehen und nicht prahlen. Heuchelei zerstört das Vertrauen in der Ehe. Gefühle, ja, sie auch benennen. Ängste und Sehnsüchte und Wünsche nennen. Hab Mut zur Echtheit. Prahl nicht. Alle Prahlerei hat ja eine Ursache. Ein völlig mangelndes Selbstbewusstsein. Ich will mehr gelten, als ich wirklich bin. Ich habe einen Mann kennengelernt. Sein Bruder war großer Fabrikantsbesitzer und er selber war nur Angestellter. Und er prahlte in der Richtung. Er kaufte seinen Mitarbeitern dort, er war wohl dort Abteilungsleiter, kaufte ihnen alles Mögliche, machte hohe Schulden. Er sehnte sich nach Anerkennung und er prahlte, was er alles tat. Das ist im tiefsten ein Zeichen, wer da rumprahlt, dass er sich in seiner eigenen Identität nicht angenommen hat. Liebe und prahle nicht. Fang nicht an zu heucheln. Jesus geht ja unheimlich hart mit den Heuchlern um. Das waren auch Prahler. Ich faste so und so viel, ich tue das, ich tue jenes. Ihr kennt diese Geschichte, nicht wahr? Und so gibt es manche Männer und auch manche Frauen, die einfach rumprahlen. Liebe aber prahlt nicht. Und das sollten wir auch sehen in unseren Ehen. Die Rose, die sich nicht über den anderen erhebt. Und ich nehme sie raus. Schau nicht auf den anderen herab. Sie ist wunderschön. Dein Mann ist ein wunderschöner Mann. Missachte ihn nicht. Deine Frau ist eine wunderbare Frau. Verachte sie nicht. Schau nicht auf den anderen herab. Gottes Gebot heißt, achte den anderen höher wie dich selbst. Das fällt schwer. Den anderen höher zu achten und ihn wert zu schätzen. Und wie oft schauen wir einfach auf andere herab. Lebe in einer wirklich partnerschaftlichen Beziehung. Ihr seid Ehepartner. Und nicht den anderen da unten. Die Frau hat mir zu gehorchen. So die Daumen-drauf-Geschichte. Steht nirgendwo in der Bibel. Da ist weder Mann noch Frau, schreibt Paulus im Epheserbrief. Sie sind eins in Christus. Und die Einheit in Christus verbindet. Und das sollten wir viel, viel mehr entdecken, auch für unser Leben. Und wir Männer tragen eine ganz besondere Verantwortung. Eine ganz besondere Verantwortung für Gott. Vor Gott. Das bedeutet also für uns Männer, wir sind diejenigen, die einmal auch unseren Ehepartner vor Gott verantworten müssen. Wie geht's denn deiner Frau, fragt der Vater im Himmel dich. Ach, ich weiß es nicht. Hab schon lange nicht mit ihr geredet. Ist das so? Oder sie hat mir zu gehorchen. Du bist meine Frau und jetzt seh mal zu, was alles läuft. Ich hab dir das zu sagen, was alles jetzt los sein muss. Den anderen nicht unterdrücken, nicht auf den anderen herabschauen, sondern ihn aufheben. Männer und Frauen. Ich denke an eine Frau in der Seelsorge, die zu mir kam und sagte, ich verachte meinen Mann. Das ist ein Männchen, das ist kein Mann. Und im langen Gespräch entdeckte ich dann, sie hat so lange an ihm rumgenörgelt, bis er alles tat, was sie wollte. Und dann sagt sie, ich habe keinen mehr, ich habe ein großes Kind. Er macht alles, was ich will. Schlimm. Schlimm für die ganze Paarbeziehung. Ganz schlimm. Das heißt, einen anderen zu verachten, ihn niedermachen, ihn klein machen. Ihn nicht verachten. Und diese Frau, ich habe ihr dann versucht, deutlich zu machen, schau, die Problematik, die du jetzt angestellt hast, du hast ewig an ihm rumgenörgelt, er tut jetzt alles, was du willst. Und er ist zum Spiegel geworden, deiner narzisstischen Lebensweise. Und jetzt verachtest du ihn. Genau das ist es. Und wenn wir nicht mehr zum Gegenüber bleiben, als Männer und Frauen, sondern wenn wir uns nur noch auflösen im anderen, dann beginnt das, was hier also steht und was nicht sein soll. Wir schauen dann auf den anderen herunter, ob Männer oder Frauen. Und deshalb die Wertschätzung und die Hochachtung, ist ganz entscheidend, die Ruse der Wertschätzung und nicht auf den anderen herunterzuschauen. Das ist die nächste wunderbare Ruse. Und die nächste heißt, die Ruse, die nicht verletzt. Liebe und verletzt nicht den Anstand. Geht ihr anständig miteinander um? Es gab eine Zeit, Gott sei Dank ist sie, glaube ich, vorbei. Ich weiß es noch nicht ganz. Also ich halte gerne einer Frau die Türe auf. Ich helfe auch gerne einer Frau in den Mantel. Auch meiner Frau ganz besonders, selbstverständlich. Nicht? Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo mir dann Frauen sagten, meinst du denn, ich bin doof, ich kann selber die Türe aufmachen? Ich bin doch nicht bekloppt, ich komme auch selber in die Jacke. Ich sage, dann bitteschön. Dann bitteschön. Nicht? Anständig miteinander umgehen heißt also Anstand zu haben. Und Anstand lernt man zu Hause. Und ich will nicht sagen, sonst lernt man es nicht. Doch, du kannst immer noch. Ab 25 Jahre sage ich, jedem kann er auch sehr vieles, was er zu Hause nicht gelernt hat oder gelernt hat und negativ gelernt hat, auch verändern. Aber die Rose verletzt nicht den Anstand. Du bist anständig im Umgang mit dem Nächsten. Ja? Wie gehst du mit dem anderen rum? Unachtsamkeit, ich achte nicht auf dich. Ich achte nicht auf deine Gefühle, auf deine Ängste, auf deine Verzweiflung. Vergebt, helft einander zurecht, ist ein großartiger Schritt. Verletzung durch Unachtsamkeit im Alltag, das Nicht-Beachten. Zum Beispiel, weiß ich, wie euch das geht. Schreibt ihr euch gegenseitig so SMS oder WhatsApp? Viele tun das ja. Aber macht es bitte dann nicht so wie jene junge Frau, die mir sagte, also ich habe einen Freund, dem habe ich jetzt geschrieben, dreimal geschrieben und er hat mir innerhalb der letzten 15 Minuten nicht geantwortet. Und dann habe ich ihr erzählt, ich sage, weißt du, wie früher Liebesbriefe waren? Ich habe einen Brief geschrieben, zur Post gebracht, der hat 3 Tage gebraucht, bis er ankam. Und dann hat ihn meine Freundin gelesen und dann hat sie geantwortet. Und dann vergingen wieder 3 Tage. Das heißt also 6 Tage warten. Nicht? Und da liegt eine ganz, ganz große Gefahr, dass wir unachtsam mit dem Nächsten umgehen. Liebe und verletze nicht den Anstand. Ich will dem anderen nichts heimzahlen. Ich will ihn auch nicht fertig machen. Aber wichtig ist, anständig miteinander umzugehen, bedeutet auch, sich zu artikulieren. Nur ein Baby hat das Recht zu schreien, wenn es noch nicht reden kann. Nur ein Baby hat das Recht zu schreien, wenn es noch nicht reden kann. Alle anderen, die reden können, müssen reden. Alles andere ist unanständig. Rede. Und ich weiß, so manch einer straft den anderen mit Schweigen. Das ist furchtbar. Wenn man nicht mehr miteinander redet, das ist unanständig. Die Rose des Anstands. Man geht anständig miteinander um. Und auch dieser große, wunderschöne Rosenstrauß gehört einfach in diese herrliche Vase hinein. Und die nächste Rose heißt, liebe und suche keinen eigenen Vorteil. Oh, wir sind Egoisten. Ich habe das schon gestern gesagt. Ich am ichsten, steht zwar in keinem Duden, aber so leben wir sehr, sehr gerne. Und das heißt also, wir suchen unseren eigenen Vorteil. Gott hat uns Menschen wunderbar geschaffen und wir können Liebe ausdrücken, auch besonders in unserer Sexualität. Und so manch einer sucht nur seinen eigenen Vorteil. Wir Männer tendieren eher dazu gegenüber den Frauen, aber Frauen auch. Das heißt also, ich will dem anderen Gutes tun. Ich will, dass der andere glücklich wird. Liebe heißt, ich schenke dem anderen etwas. Und im Schenken bekomme ich sehr, sehr viel zurück. Nicht den eigenen Vorteil. Das, was mir nur alleine gut tut. Und das ist schon etwas Verrücktes in unserer Gesellschaft, was ich immer wieder in vielen, vielen Zeitschriften lese. Jetzt muss es um mich gehen. Es geht um mich, um meine Vorstellungen, um meine Wünsche. Du musst mich respektieren, du musst mich akzeptieren. Ich will das so. Ich ja am ichsten. Gott lebt im Du. Und Kinder Gottes auch. Im Gegenüber. Je mehr wir uns nur um uns selber drehen, unsere eigenen Wünsche nur für uns haben wollen, ist eine ganz große Gefahr einfach da. Den eigenen Vorteil zu suchen, den puren Egoismus, der macht uns einsam und du verlierst den anderen. Aber im Geschenk an den anderen wirst du vieles selber zurückbekommen. Das ist eine Erfahrung, die habe ich viele, viele Jahre immer wieder gemacht. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Wer liebt, ist bereit, sich zu verschenken und auch loszulassen. Heute Abend will ich ein wenig mehr dazu nochmal sagen. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, auf den eigenen Vorteil zu verzichten. Ja, aber ich will das jetzt. Anstatt zu sagen, nee, ich will etwas für dich. Geht es dir gut? Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Verzichten auf den eigenen Vorteil ist heute gesellschaftsunfähig. Das gehört nicht mehr in unsere Gesellschaft. Du musst dich durchsetzen, du musst deinen Kopf durchsetzen. Und das ist eine ganz große Not, unter der wir heute leiden. Liebe und lass dich nicht reizen oder ärgern. Ja, bist du heute gereizt, genervt? Hast du dich geärgert? Jemand hat einmal gesagt, Ärger kommt von dem Argen. Und der Arge ist der Böse. Wenn ihr zu Hause Ärger habt, wie geht ihr damit um? Ich habe mich so über dich geärgert. Okay, was war denn das Ärgernis? Was habe ich denn gemacht, dass du dich so über mich ärgern musstest? War es die ewige Zahnpastatube? War es die? Hat euch das geärgert? Lohnt es deshalb, die ganze Ladung dem anderen entgegenzuknallen? Lohnt sich das denn wirklich, sich so zu ärgern? Liebe und lass dich nicht reizen oder ärgern. Diese Blume gehört in deine Ehe hinein. Liebe ärgert den anderen nicht. Wir machen manchmal Spaß und Humor ist was ganz Wichtiges. Lacht ihr noch miteinander oder habt ihr nichts mehr zu lachen? Doch, ich hoffe, es gibt noch was zu lachen im Miteinander. Und nicht immer ärgern. Oh, ich habe mich wieder so geärgert über dich. Du hast wieder das gelassen und das hast du nicht getan. Das hast du auch vergessen. Warum? Das kann man doch ganz anders sagen. Sag mal, habe ich dich richtig verstanden? Wie hast du das gemeint? Und auf einmal merken wir, wir bauen eine Brücke und wir bauen keine Mauer. Und darum ist es wichtig, auch diese Rose gehört hinein in deine Ehe hinein. Und die nächste Rose, Liebe und tragt nicht nach. Ach, wie macht man das, nachtragen? Kennst du das? Überleg einmal dieses Wort nachtragen. Ich trage dem anderen immer was hinterher. Das ist nachtragen. Nicht? Da kommt das Päckchen aus der Vergangenheit, vielleicht bei der Hochzeit. Da gab es irgendein Eklat. Und du nimmst dieses Päckchen und trägst es ihm immer hinterher oder ihr. Du hast da was gemacht oder gesagt, du hast bei meiner Hochzeit da deine Ex angeguckt und du hast sie angeflirtet oder wie auch immer. Das werde ich dir nie verzeihen. Nachtragend. Wer nachtragend ist, trägt dem anderen immer was hinterher. Liebe ist nicht nachtragend. Und interessant ist doch, wenn man dir immer was hinterher trägt, was passiert? Du läufst doch immer weg, nicht? Wenn dir jemand hinterherkommt und sagt, guck mal hier, hau ab, du gehst weg, läufst weg. Nachtragend, schlimm. Die Rose des Nachtragens, nein. Liebe trägt nicht nach. Und darum gehört diese Rose in deine Ehe hinein. Trag nicht nach. Du kennst einen Ort, wo man das abgeben darf. Liebe, die nicht nachträgt. Trag deine Schuld an den Ort hin, wo sie hingehört. Auch die Verletzungen und das, was dein Mann oder deine Frau dir Übles angetan hat, bring's nach Golgatha. Die größte Müllkippe der Welt ist dort. Herr, ich bin sauer auf meinen Mann. Ich bin wütend und er hat mir nicht zugehört und er hat mich tief verletzt. Vielleicht hat er das gar nicht gemerkt. Vielleicht hat er das gar nicht gemerkt. Ich spreche mal von mir. Ich als Mann bin manchmal stoffelig. Manchmal sage ich Dinge, die ich gar nicht so meine und ich verletze den anderen damit. Und dann ist die große Gefahr eben, dass meine Frau das mir nachträgt. Und sagt, weißt du noch? Ich sage, weiß ich gar nicht mehr, was war denn da? Also manchmal sind wir Männer ja so, ihr kennt dieses Format, nicht? Wir Männer denken oft sehr quadratisch. Eine Frau lebt in der Weite, horizontal soweit, ganz, der ganze Horizont gehört ihr. Und wir Männer haben so ein Päckchen und wir haben ja auch meistenteils einen Tunnelblick, nicht? Auch wenn wir hübsche Frauen sehen, haben wir auch nur einen Tunnelblick, nicht? Und gucken dann dahinterher. Aber eine Frau guckt einfach in die Weite und dementsprechend muss man eben aufpassen, nicht nachtragen. Und die Rose, die sich nicht am Unrecht freut. Ha, kennst du sowas? Schadenfreude? Ja, das habe ich dir mal richtig gegönnt. Schadenfreude ist keine wirkliche Freude. Freu dich nicht am Unrecht. Rechte Wege gehen, gerechte Wege gehen, sind nicht einfach zu gehen. Unrecht gut ist kein Gewinn, steht schon in der Bibel. Schadenfreude ist keine göttliche Freude. Liebe freut sich nicht am Unrecht, sie freut sich aber an der Wahrheit. Wenn die Wahrheit siegt, das ist die nächste Rose. Ich werde oft gefragt, Arno, muss man in allen Dingen und immer und überall die Wahrheit dem Partner sagen? Was meint ihr? Gar nicht einfach zu beantworten. Ich kann mich erinnern, so als Seelsorger kommen manchmal Menschen zu mir oder während meiner theologischen Ausbildung kamen die super frommen zu mir und sagten, Arno, ich habe schlecht über dich gedacht. So, ich sage, dann behalte doch deine Gedanken für dich. Was gehen mich deine schlechten Gedanken über mich an? Aber es gibt sogar manche Ehepaare, die sagen, du, ich habe gerade schlecht von dir gedacht. Vergiss das, schluck's runter oder spuck's irgendwo anders hin. Das ist Blödsinn. Das ist dummes Zeug. Aber manche Leute haben ein übersteigertes Gewissen und sie meinen, sie müssten sogar einen schlechten Traum, wenn sie vielleicht sogar im Traum mit jemand anderem im Bett gelegen haben, dann sagen sie das auf einmal dem Partner und sagen, du, ja, vergiss es, darüber musst du keine Buße tun. Das war deine Fantasie, die irgendwo in der Traumwelt dich vielleicht verrückt gemacht hat. Vielleicht irgendwelche Sehnsüchte, die überhaupt gar keine Bedeutung hatten. Aber muss man immer die Wahrheit sagen? Es ist ein sehr heikles Unterfangen. Liebe sagt die Wahrheit, aber nicht immer sofort zu jeder Zeit. Das möchte ich aus der langjährigen Eheseelsorge sagen. Ich denke an einen Freund von mir, hatte die Ehe mehrfach gebrochen und er kam und bekannte seine Sünde. Und dann sagte er, Arno, wenn ich das jetzt meiner Frau sage, dann sind wir geschiedene Leute. Dann geht alles kaputt. Nun, ich sage, dann wollen wir erst einmal es bei Gott abgeben. Interessant ist ja, David betet, Herr, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Psalm 51, kannst du nachlesen? Ich habe immer wieder gedacht, hey David, das stimmt ja nun nicht. Nicht, du hast mit der Batseba geschlafen, du hast ihren Mann in den Tod geschickt und jetzt sagst du alleine, Herr, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Alle Sünde ist erst einmal Sünde vor Gott. Und das bedeutet also, auch dort, wo wir schuldig geworden sind, ist es erst einmal in Ordnung, dass wir es vor Gott in Ordnung bringen. Nicht jeder verkraftet sofort das Bekenntnis, ich will nicht nur vom Ehebruch sprechen. Das ist schon sehr dramatisch, das ist sehr schlimm. Aber bei diesem Mann war das eben so, er hatte die Ehe mehrfach gebrochen. Nicht immer mit einer und derselben Frau, er war bei verschiedensten Frauen gewesen. Frommer Mann, aktiv in der Gemeinde, ja. Oh ja, es gibt manche frommen Männer, manche frommen Frauen, die ein Doppelleben führen. Das gibt's auch. Und dann bat er mich und sagte, was mache ich denn jetzt? Ich sage, im Moment werden wir gar nichts tun. Du hast es vor Gott in Ordnung gebracht und jetzt warten wir erst einmal eine Zeit ab. Einige Monate später hat seine Frau ihn angesprochen. Sag mal, du, da war doch irgendwas. Ich habe das schon seit langem gespürt. Dann konnte er nicht mehr. Dann hat er es ihr bekannt. Und dann sagt sie, du, als ich das gespürt habe, war ich wohl bitter enttäuscht von dir und sauer. Aber ich will dir jetzt schon sagen, ich habe dir vergeben. Das heißt, hier wurde die Wahrheit durch den Heiligen Geist in ihr und durch sie aufgedeckt. Nicht alles müssen wir immer sofort sagen. Nicht immer ist die Stunde sofort da. Jesus hat einmal gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, es gibt Momente, wo die Wahrheit vor Gott geordnet werden muss. Denn es kann sein, dass du morgen in der Ewigkeit bist. Und dann ist es wichtig, dass die Dinge jetzt geordnet sind. Aber es gibt Situationen, wo man einfach sagen muss, nicht sofort. Und manches bleibt dann auch unter vier Augen. Wenn aber dein Bruder sündigt, geh hin, sprich mit ihm. Hört er dich, hast du ihn gewonnen. Das heißt, es gibt also Dinge, die wir nicht immer sofort wie ein Bauchladen vor uns hertragen müssen. Und wir haben manchmal in unseren Gemeinden eine ganz große Not verbreitet. Dann haben sich Menschen öffentlich geoutet, Männer oder Frauen haben gesagt, ich habe die Ehe gebrochen. Und ich denke an einen Mann, denn seiner Gemeinde dann eben, ja, man hat ihm vorgeworfen, du hast Pornos angeguckt. Dann haben die Frauen gesagt, das ist ein Schwein, der guckt Pornos an. Man hat ihn ausgeschlossen aus der Gemeinde, weil er sagte, nachher, ich kann auch nicht mehr in die Gemeinde gehen. Jeder guckt mich an und sagt also, das ist ein Schwein. Wir haben manchmal die Arbeit des Teufels getan, auch in unseren Gemeinden, weil wir meinten, wir müssten alles breit treten. Es gibt Sünde, die bekannt werden muss unter vier Augen und dort, wo sie bekannt ist, ist das dann weg. Auch das sollten wir sehen. Und auch in der Ehe kann es manchmal eine Hilfe sein, nicht im Moment alles zu sagen. Bitte, es ist kein Freibrief, das möchte ich uns noch einmal sagen. Liebe lebt in der Wahrheit. Ich will in der Wahrhaftigkeit sein vor Jesus. Und ganz wichtig ist, auch im Umgang miteinander immer wieder wahrhaftig zu sein. Nur es gibt Momente, wo die Wahrheit im Moment nicht sofort verkraftet werden kann, sondern bei einem anderen Zeitpunkt dann zu sagen, du, ich muss dir was sagen. Damals ist etwas passiert, mir tut das sehr leid, Gott hat mir schon vergeben. Das muss nicht Ehebruch sein, das kann Diebstahl sein, das kann manches andere sein im Leben. Aber ich weiß, Gott hat mir vergeben. Ich wollte es dir nur jetzt sagen, damals hatte ich den Eindruck, du hättest es nicht verkraftet. Und das sollten wir auch eben sehen. Die Rose der Wahrheit, sie gehört auch hinein in den großen Rosenstrauß deines Lebens. Und die Liebe freut sich eben am Sieg der Wahrheit. Und das, denke ich, ist etwas ganz Entscheidendes, dort, wo die Wahrheit siegt. Und die Liebe ist bereit zu verzeihen. Heute schon gesagt, ich verzeihe dir. Ich vergebe dir. Ich gebe es weg. Verzeihen ist nicht leicht. Ich ziehe es weg. In dem Wort verzeihen heißt er verziehen. Ich ziehe es weg. Und so wie das Wort vergeben ja auch weggeben heißt. Die Liebe, die an der Stelle das deutlich macht. Die Freude eben deutlich zu sehen, wenn wir einander vergeben. Schuld gehört zu uns Menschen. Aber kennst du Psalm 32? Glücklich ist der, dem die Sünde vergeben ist, der die Rose der Vergebung erlebt hat und sie in sein Leben, in seine Ehe integriert hat. Und das, denke ich, ist etwas ganz Entscheidendes zu verzeihen. Ach, ich bin gerade bei der Zahnpastatube. Weißt du, dass es unheimlich schwer ist, Dinge wieder in Ordnung zu bringen? Ich will dir das demonstrieren. Siehst du es? Jetzt würde ich versuchen, die Zahnpastatube wieder oder die Zahnpaste wieder zurückzuholen in die Tube. Geht das? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Das Bild, jedes Mal, wenn du morgen früh und heute Abend wieder deine Zahnpastatube nutzt, dann denk daran, die Zahnpaste kannst du nicht mehr zurückholen in die Tube. Das, was du gesagt hast, was du getan hast, kannst du nicht mehr zurückholen. Es ist geschehen. Das kann man nicht mehr zurückholen. Man kann es nur weggeben. Weg. Vergeben. Liebe und vergib. Du kannst die Dinge nicht mehr rückgängig machen, egal was geschehen ist. Du kannst sie nicht mehr zurückholen. Deine Worte, die gesagt wurden, die Worte, die du dem anderen gesagt hast, du kannst sie nicht mehr zurückholen. Da gab es ein Bild und ein Beispiel. Vor vielen Jahren kam eine Frau, die sagt, ich habe so viel Unsinn erzählt und ich habe so viel Menschen Leid zugefügt mit meinen Worten. Was soll ich nur tun? Und dann hat der Pastor gesagt, du nimmst ein schönes Federkissen und besuchst mich hier, wir gehen auf den Kirchturm. Und da sind sie auf den Kirchturm gegangen, höchster Turm in der Stadt. Und dann sagt er dieser Frau, die so ein Schlabbermaul war, die sehr, sehr viele Gerüchte verbreitet hat, jetzt schneidest du das Kissen auf. Und dann haben sie gemeinsam ausgeschüttelt, alle Federn aus dem Kissen. Und dann sagte der Pastor ihr, so, jetzt gehst du und sammelst alle Federn wieder auf. Und dann fing sie an zu weinen, sagt, das kann ich nicht. Und so ist das auch mit uns. Du kannst nur vergeben, du kannst nur verzeihen. Du kannst es nicht mehr in Ordnung bringen. Die allerwenigsten Dinge unseres Lebens können wir in Ordnung bringen. Dann ist die nächste Rose, das ist die Rose des Vertrauens. Sie gehört in dein Eheleben hinein. Ich will vertrauen, ich will dir glauben. Ist das dein Rosenstrauß? Ich kann dir vertrauen. Und dann sind die Männer oft unterwegs, vielleicht tagelang, wochenlang. Vertraust du ihm, dass er keine andere hat? Vertraust du, dass er mit seiner Sexualität zurechtkommt? Vertraust du deiner Frau? Liebe vertraut, setzt Vertrauen in den anderen. Liebe vertraut stets. Vertrauensvorschuss, ich sprach vom Anfang schon darüber. Auch das ist eine wunderbare Rose, die hineingehört. Und eine vorletzte Rose ist Liebe und verliere nicht die Hoffnung. Die Rose der Hoffnung. Gott kann. Ich habe Hoffnung für meine Ehe. Ich habe Hoffnung für meine Partnerschaft. Ich habe Hoffnung für unsere gemeinsame Zukunft. Und ich will, dass sich was in dieser Richtung ändert. Willst du das wirklich? Diese Rose der Hoffnung gehört in dein Leben hinein. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und Christus in euch ist die Hoffnung, auch die Hoffnung für eure Ehe. Ich füge sie hinein in den großen Rosenstrauß. Und das alles gehört zu dir. Und die letzte Rose, die ich uns auch gleich nennen möchte, liebe und halte durch bis zum Ende. Habt ihr alle die Formel gehört bei eurer Trauung, bis der Tod euch scheidet oder bis an euer Lebensende? Ja? Ihr wolltet doch beim anderen bleiben, oder nicht? Liebe hält durch bis zum Ende. Es gibt Situationen, ich sprach schon gestern davon, wo Menschen vergewaltigt werden, halb totgeschlagen werden, wo ihre Persönlichkeit zerstört wird, wo Ehebruch da ist, ist die Möglichkeit auch einer Trennung gegeben. Davon spricht Jesus. Das muss man sicherlich sehen. Aber durchzuhalten bis zum Ende bedeutet doch, zu sagen, ich will dir treu sein. Nicht wie mein alter Hut. Ich will dir treu sein bis zum Ende. Treue heißt Verbindlichkeit. Ich habe mich an dich gebunden und du bist mein Partner, meine Partnerin. Und wir wollen miteinander alt werden. Ist das nicht eines der schönsten Zusagen, die wir auch dem Partner, der Partnerin machen können? Liebe gehört zu unserem Leben dazu. Und das Hohelied der Liebe empfehle ich euch, 1. Korinther 13, öfter einmal zu lesen für euch. Es gibt noch ein Bild, was uns deutlich machen soll, wie wir Liebe auch leben können. Ich habe uns Handschuhe mitgebracht, um das ein bisschen deutlicher zu zeigen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst in deiner Ehe. Ich nehme an, ihr könnt lesen und jedes Mal, wenn du deine Finger benutzt, wirst du es lesen können. Kannst du lesen, was da steht? L-I-E-B-E. Liebe. In den Fingerspitzen zeigen wir unsere Liebe. Die Fingerspitzen sind hochsensibel. Hier steht Agape, die göttliche Liebe. Und mit beiden Händen will ich meinen Partner lieben. Ich will ihn tragen, ich will ihn heben, ich will ihn umgeben. Ich will mit meiner Gefühlswelt, will ich für ihn da sein. Liebe, die beschenkt, Liebe, die Gutes tut. Liebe an den fünf Fingern. Jedes Mal, wenn du irgendwo mit deinen fünf Fingern etwas tust. Wir wollen heute Abend noch ein wenig drüber reden, was du mit deinen Händen Schönes machen kannst. Nicht einen Körper streicheln, dem anderen zu fühlen zu lassen. Ach, es ist so schön, dich zu fühlen, dich zu spüren, Erotik zu erleben. Die Hände hat Gott uns geschenkt. Die allermeisten Menschen auf dieser Welt haben Hände. Aber an jedem Finger ein Buchstabe und die ganze Hand ist eine Hand, nicht als Faust, dann siehst du nichts mehr von der Liebe. Wo sie offen ist, entdeckst du die Liebe. Und mit den fünf Fingern wirklich auch dem anderen deutlich zu machen, meine Hand ist für dich da, ich reiche sie dir, die Hand der Versöhnung, darin will ich meine Liebe dir zeigen. Weil Gott mir seine Agape geschenkt hat, seine Liebe, kann ich dich wieder lieben. Mit beiden Händen will ich dich tragen, will ich dich umarmen, will ich dich lieben, will ich für dich da sein. Der große Liebestrauß, der ganz wichtig ist. Ehe ist eine Glaubensgemeinschaft, eine Vertrauensgemeinschaft. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ein paar Tipps möchte ich uns mit auf den Weg geben. Der persönliche Umgang mit Jesus im Gespräch ist der erste Schritt, auch Liebe deutlich zu machen. Ich vertraue Jesus, ich spreche mich bei ihm aus, ich weine mich bei ihm aus, ich schütte mein Herz bei ihm aus. gemeinsam Gottes Wort und Gebet nutzen. Ich weiß, das kann nicht immer passieren. Manche sind Schichtarbeiter, manche haben am Abend oder am Morgen so ihre Mühe. Aber ihr solltet euch bemühen, wenigstens ein, zwei, wenn nicht dreimal in der Woche Zeit miteinander zu haben, auf Gottes Wort zu achten, miteinander zu beten. Ich bete für dich. Segnende Fürbitte habe ich gestern Abend uns mitgeteilt. So an den anderen zu denken, ihn zu segnen im Namen Jesu. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, hat Jesus dem Simon Petrus gesagt. Auch das gehört dazu, zu unserem Leben, wo wir dann sagen, ich vertraue Jesus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Glaubenskrisen gehören auch in eine Ehe, wo wir an Gott und an uns selber und am Partner manchmal verzweifeln. Krisen sind Chancen. Morgen früh ein bisschen mehr darüber im Gottesdienst. Dann aber auch, um im Glauben zu wachsen, brauchen wir geistliche Elternschaft. Ich sprach es eben am Tisch aus, wo ich kurz saß, ob eben ältere Ehepaare, jüngere Ehepaare haben, die sie begleiten. Und wie wichtig ist das, dass die Jüngeren von den Älteren lernen und dann lernen automatisch die Jüngeren mit dazu und die Älteren auch. Geistliche Elternschaft, ältere Ehepaare, mit denen wir reden und beten können. Es gibt Ehekrisen, sie gehören in jede Ehe hinein. Weglaufen ist kein Ziel. Vertrauen Gott gegenüber ist ein Weg, wieder neu zueinander zu finden. Vertrauen zu Jesus darf nicht nur in Worten bestehen, sondern indem wir ganz eindeutig auch dem anderen zur Seite stehen. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die ihr empfangen habt, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das heißt also, Ehe ist eine Vertrauensgemeinschaft. Ich will dir vertrauen. Einer für den anderen, ich für dich und du für mich. Liebe und Glauben. Wem vertraust du? Wie macht sich der Glaube in eurer Ehe bemerkbar? Da kommt ein Mann nach Hause. Wahnsinnig Stress bei der Arbeit. Er wird gemobbt, weil er Christ ist. Wie macht sich dann der Glaube bemerkbar? Wirst du als Frau ihn auffangen? Und sagen, komm, wir beten. Wir beten, dass Gott eingreift. Ein Bild aus meiner eigenen Erfahrung. Mein Lehrmeister, ich habe früher mal Werkzeugmacher gelernt, er hasste die Christen. Und als er erfuhr, dass ich Christ war, ich war damals 14 Jahre jung, war Christ geworden, und er hat mich schikaniert, wo er nur konnte. Und dann bin ich zu meinem Seelsorger, habe gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Und Jürgen, einige Jahre älter, ein guter Vater in Christo. Und er sagte, Arno, fang an, für den Meister Rippel zu beten. Ich sage, kann ich nicht. Doch, sagt er, in der Bibel steht, ihr sollt sogar eure Feinde segnen. Ich sage, soll ich das? Ja, musst du. Dann fing ich an. Herr Jesus, jetzt segne du den Meister Rippel, tu du ihm Gutes und beschenke du ihn mit deinem Frieden. Das war so mein Gebet. Mehr konnte ich nicht. Das habe ich jeden Tag gemacht. Nach 6 Wochen habe ich mich gewundert. Der hat nicht mehr gekeift, der hat mich nicht mehr schikaniert, da hat sich was verändert. Habe ich gedacht, hoppla, was ist passiert? Mir fiel das zuerst gar nicht auf meine Kollegen. Sagen, sag mal, Arno, was hast du mit dem Meister gemacht? Der staucht dich nicht mehr zusammen. Der ist nicht mehr sauer mit dir. Da fiel mir das erst auf. Andere Leute müssen uns manchmal auf Gebetserhörungen sogar hinweisen. Die wissen gar nicht, dass wir gebetet haben. Und das ganz Tolle an dem Meister Rippel war, das werde ich nie vergessen, Jahrzehnte später, wir kamen auf den Heimataufenthalt, 1986 begegnete ich ihm. Und dann steht ein alter Mann vor mir, ich hatte ihn nicht mehr erkannt. Mein Vater hatte Freunde und so weiter eingeladen. Dann kommt dieser Mann auf mich zu, ganz am Ende der Veranstaltung, sagte, Arno, ich bin stolz auf dich, was aus dir geworden ist, aber ich habe eine ganz große Bitte. Kannst du mir vergeben? Ich habe dich damals furchtbar gequält. Ich hatte eine Wut auf die Christen, inzwischen bin ich selber einer geworden. Ich glaube an Jesus, bitte vergib mir. Dann haben wir beide geweint. Segnende Fürbitte ist das Aktivwerden auch gegenüber Feindschaften, gegenüber scharfen Auseinandersetzungen, wo wir anfangen, für unsere Feinde zu beten. Und manchmal kann sogar der Partner uns zum Feind werden. Und dann zu sagen, ich werde nicht aufhören, dich zu lieben, weil ich es will. Ich werde nicht aufhören, dich zu segnen, weil ich es will. Womit sollen wir dienen? Mit den Gaben, die Gott jedem Einzelnen geschenkt hat. Und Gott hat uns wunderbare Gaben geschenkt. Und mit diesen Gaben wollen wir lernen, umzugehen. Liebe, die uns drängt. Glaube, der uns verbindet. Verbindet euch der Glaube an Jesus. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Wir meinen manchmal, wenn wir Christen sind, müssten wir eine fantastische, gute Ehe führen. Ja? Ist das auch euer Glaube? Nur wenn man an Jesus glaubt, wird die Ehe einfach top sein. Nein. Ist nicht wahr. Der Glaube an Jesus ist keine Garantie für eine glückliche Ehe. Der Glaube an Jesus ist die Tankstelle, ist die Kraftquelle, ist die Gewissheit, da geht einer mit mir. Aber wenn ich nichts tue für meine Ehe, wenn ich nicht das tue, was Gott mir sagt in seinem Wort, dann kann ich Gott dafür nicht schuldig machen und sagen, mein Gott, ich habe dir vertraut und was ist draus geworden? Und dann wird er sagen, du, ich habe dir so viele Möglichkeiten gegeben, aber du hast sie nie genutzt. Es ist keine Garantie, eine glückliche Ehe zu führen, nur weil wir Christen sind. Aber Christen haben eine bessere Chance. Wisst ihr warum? Sie haben einen Platz, wo sie ihre Schuld abladen können. Sie haben eine gemeinsame Mitte, die Christus heißt. Das Wörtchen Ehe greife ich noch einmal auf. Dort trifft man sich wieder. Das ist der große Unterschied. Es sei denn, dass jemand sagt, ich will mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Auch das gibt es in manchen Ehen. Dass der andere sich abwendet vom Vertrauen zu Jesus, nicht abwendet vom Partner. Und dann auch zu entdecken, auch Jesus wird mit diesem Menschen zurechtkommen zu seiner Zeit. Das ist nicht einfach. Aber es ist kein Automatismus, ein Christ wird automatisch eine glückliche Ehe haben. Aber auf der anderen Seite, du kannst doch beten. Das auch so zu erleben. Ich erlebte das einmal mit meinen Kindern, schon Jahre her, zwei kleine Kinder, die wir hatten. Eine meiner Töchter saß hinten mit ihrem Bruder. Auto ging auf einmal nicht mehr, stand auf der Autobahn, nichts mehr. Und ich habe alles mit typisch Mann. Erstmal Haube auf, alles nachgeguckt, war nichts zu finden. Haube wieder zugemacht, setz mich hin. Und dann sagt doch meine kleine Göre, Papa, du kannst doch beten. Und ich betete, dreh den Zündschlüssel um, wir fahren. Siehst du, Papa? Siehst du, Papa? Siehst du, mein Mann? Siehst du, meine Frau? Du kannst doch beten. Und ich möchte dir Mut machen. Was ist dir deine Frau und dein Mann wert? 2 Minuten am Tag? Gebet? Nur an sie zu denken, nur an ihn zu denken? 2 Minuten am Tag, du darfst mal auf die Uhr gucken. Und zu sagen, Herr Jesus, da ist ein Mensch, den ich liebe, aber ich verstehe meinen Partner nicht mehr. Da ist ein Mensch, mit dem ich im Moment nicht zurechtkomme. Segne du jetzt. Mach mein Herz weich und willig und bereit und offen, wieder zu verstehen. 2 Minuten pro Tag für den Partner. Ist das zu viel verlangt? Du stehst manchmal so lange an der Ampel. Und dann bete vielleicht an der Ampel, ein Ampelgebet. Herr, segne jetzt meinen Mann. Tu du ihm Gutes, beschenke du ihn mit Frieden. Danke, dass ich diesen Kerl habe. Danke, dass wir zusammengehören, auch wenn ich ihn im Moment überhaupt nicht verstehe, so verschlossen. Was mag ihn bewegen? Lass mich wieder Zugang finden zu seinem Herzen. Und umgekehrt auch. Und auf einmal wirst du entdecken und staunen, Gott erhört Gebet. Liebe, ein großartiger Strauß. Gehört er in deine Ehe hinein? Nicht nur Rosen schenken, sondern sie als Beispiel nehmen. Ja, Herr, ich will. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist der Begründer der Ehe. Du hast gewollt, dass Mann und Frau zusammengehören. Und dafür möchte ich dir danken. Danke, dass wir so unterschiedlich sind. Danke, dass wir einander brauchen und nicht ohne einander können. Du hast uns so viele gute Worte in deinem Wort mitgeteilt. Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, mit dir auch unsere Ehe zu führen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Weisheit schenkst im Umgang miteinander und dass so manches rauscht jetzt so an uns vorbei. Hilf uns, das ein oder andere festzuhalten und umzusetzen. Segne du jetzt einen jeden von uns. Berühre du unsere Herzen ganz neu mit tiefem Frieden. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du uns lehrst zu vertrauen. Amen. Wir bleiben noch stehen. Wir fassen uns noch einmal an. Oh, am besten beide Hände, nicht wahr? Das ist noch viel, viel schöner. Schaut dem anderen in die Augen. Einen Augenblick einfach mal das aushalten, ohne jetzt was tun zu müssen. Wir meinen immer, wir müssten was tun. Und dann sagt dem anderen, du bist wunderschön. Ich bin glücklich mit dir. Ich will dein Glück fördern. Ich will für dich da sein. Ich segne dich. Du bist wunderbar. Der beste Mensch auf dieser Welt, den ich kenne. Ihr dürft noch mal Platz nehmen jetzt. Jetzt gibt es noch ein paar Hinweise.